So einen recht schönen guten Abend an alle. Wir wollen den Herrn bitten, dass er uns Gnade gibt, dass er uns sein Wort schenkt, dass wir es aufnehmen und dass es in uns etwas bewirkt. Wenn wir nun das Thema gehört haben, Regierungsantritt vom König Jehiskia oder Hiskia, dann habe ich also nicht an den Regierungswechsel gedacht, den wir vielleicht bald haben könnten. Ich weiß es nicht. Das war schon vorher von mir festgelegt. Ich habe vielleicht einen anderen Gedanken gehabt. Im Hiob steht das schöne Wort, wie Gott an einem ganzen Volk handelt, so handelt er auch an einem Einzelnen. Wenn man sich also den Regierungsantritt von Hiskia ansieht, dann kann man genauso gut an sich selbst denken, dass Gott auch in uns etwas wirkt. Versteht man überall noch? Ja, gut. Jehiskia heißt, meine Stärke ist der Herr. Allein schon rein äußerlich nimmt er einen ziemlichen Platz in der Bibel ein. Wir finden seine Beschreibung im zweiten Buch Könige, da heißt er Hiskia. Wir finden ihn im zweiten Chronika, in das wir jetzt hineinschauen wollen. Da heißt er Jehiskia. Wir finden ihn ausführlich auch beim Propheten Jesaja. Da heißt er wieder Hiskia. Ich habe gemerkt, hier scheint er mehr als Hiskia bekannt zu sein. Ich spreche meistens von Jehiskia. In Bedeutung ist beides das Gleiche. Es ist etwas ganz Merkwürdiges. Jehiskia, wir hörten es schon von unserem Bruder, war mit einer der frommsten Könige, die in Juda waren. Und wenn man jetzt in sein Leben hineinschaut, sein Vater Ahas, also der König vor ihm, war einer der gottlosesten Könige von Juda. Dann fragt man sich wieder, wie ist das möglich, nicht? Ein gottloser Vater und ein so frommer Sohn. Wenn man etwas weiter hineinsieht, da wird uns auch der Name seiner Mutter genannt. Seine Mutter heißt Abia, das heißt, mein Vater ist der Herr. Aha, dann kriegt man den Eindruck, der fromme Einfluss der Mutter wird eine wunderbare Wirkung auf den Jehiskia gehabt haben. Und wenn man sich weiter umsieht, die Namen der Großväter werden auch genannt, mütterlicherseits Sekaja, das heißt, erinnert hat sich der Herr. Er hat sich erinnert, dass eine längere Zeit der Gottlosigkeit war. Und dass sein Volk doch neue Impulse, neu die Wahrheit Gottes empfängt. Und der Großvater väterlicherseits war der Jotham, der Herr ist vollkommen. Also wir sehen, der Einfluss war von verschiedenen Seiten. Und doch sehen wir, wie Gott ein wunderbares Werk in diesem jungen König hatte. Ich habe dann gedacht, Ähnliches erleben wir ja auch in unseren Familien. Ich denke gerade an eine bekannte Familie, die wir alle nicht kennen, 5 Kinder. Ja, soviel ich weiß, sind sie voll alle gläubig geworden und man staunt. Herkunft nicht die, wie man sich immer wünscht, und doch das Werk Gottes. Und manchmal staunt man, da ist der Großvater gläubig, da sind die Eltern gläubig, da sind die Kinder gläubig. Und dann schaut man in andere Familien hinein, tja, da sind die Eltern manchmal gläubig und die Kinder nicht. Also wir sehen, die Familiengeschichten der Bibel reichen hinein in unser Leben. Wir haben schon gehört von unserem König Hiskia, er bekommt gleich zum Anfang, wir gehen ins Kapitel 29 hinein, 2. Chroniker 29, bekommt gleich eine Auszeichnung, wird ihm gesagt, er war so wie sein Vater, der König David. Und wenn man die ganzen Bücher nachliest von den Königen, da findet man immer wieder, alle Könige wurden gemessen am König David. Er war wie David, er war nicht wie David. Und wenn man einen Blick hineinwirft in die Könige, wir wissen ja, nach dem König Salomo gab es die Trennung Da gab es das Nordreich und das Südreich. Beides hat bestanden, bis das Nordreich in die assyrische Gefangenschaft kam und das Südreich dann in die babylonische Gefangenschaft später. Es ist interessant, sich mal die ganzen Könige anzusehen. In Israel, die hatten also eine Regierungszeit gehabt von 254 Jahren, von 975 an bis 721. Da waren insgesamt 19 Könige. Und wenn man sich die Könige ansieht, alle gottlos. Keiner kriegt eine Auszeichnung, er war wie David. Der eine bekam eine Verheißung von Gott, vier Geschlechter von ihm würden ihm folgen, weil er ein bestimmtes Gericht Gottes ausgeführt hat. Im Südreich Juda, das dauerte länger, 387 Jahre von 975 bis 588 vor Christus, da waren insgesamt 20 Könige. 8 Könige werden uns als fromm bezeichnet, die anderen mehr oder weniger gottlos. Aber etwas hat mich doch bewegt, wenn man den Ausgang der Könige sich ansieht. In beiden Reichen zusammen waren es also zusammen 39 Könige. Von den 39 Königen wurden 13 ermordet. Also genau jeder Dritte. Frage, hätten wir Lust, König zu werden? Vielleicht nicht. War doch irgendwie ein Schleudersitz. Aber wie wunderbar, unser Hiskia ragt heraus. Man nennt ihn Reformkönig, davon sprechen wir jetzt gleich. Wir haben von unserem Bruder gehört, er war ein Mann, der sich um die Bibel bemüht hat. Wir sind dankbar, dass auch diese Teile durch ihn noch hinzugetragen wurden zu den Sprüchen Salomos. Ein sehr schönes Wort hat unser Bruder ja gerade genannt. Von einem Wort geredet zu seiner Zeit wie ein goldener Apfel in silbernen Prunkgefäßen. Aber er war auch ein Mann des Gebetes. Wir haben einige Gebete von unserem Hiskia in unserer Bibel stehen und wir finden ihn auch in 2. Chroniker 30 oder 32, wie er im Gebet, in Gebetsgemeinschaft mit dem Propheten Jesaja ist. Am bekanntesten von ihm ist ja seine Krankheit und seine Heilung. Diese 15 Jahre, die ihm zugeschenkt wurden. Er hat ja sehr darum gefleht, sicherlich nicht nur wegen der Verlängerung seines eigenen Lebens, sondern eben auch aus dem Grunde, er hatte noch keinen Nachfolger, hatte noch keinen Sohn. Lässt sich ganz klar erkennen, sein Sohn heißt wie Manasse. Als der Vater starb, war Manasse 12 Jahre alt. Also er wurde dann danach geboren, als Gott ihm Verlängerung seines Lebens gegeben hat. Und wiederum das Merkwürdige, Manasse wurde einer der gottlosesten Könige, die Israel hatte. Also nun gehen wir zu seinem Regierungsantritt. Wir haben dazu das Kapitel 2. Chroniker 29. Wenn man Kapitel 28 sich vorher durchliest, dann findet man die Geschichte von seinem Vater Achas. Und da kann man nachlesen, in welcher einer Gottlosigkeit dieser Mann regiert hat, ein ganzes Volk in das Verderben mit hineingerissen hat. Und nun tritt er als junger König, 25 Jahre, tritt er die Regierung an. Wenn man sich damit befasst, ist es etwas Wunderbares, wenn man sieht, in welchem klaren Konzept Jeschia an die Arbeit geht. Er macht zunächst eine ganz klare Aufstellung, wie war die ganze innere Haltung meines Vaters, der ganzen Väter? Wie hat sich ihre innere Haltung nach außen ausgewirkt und welche Folgen hat das gehabt? Das wollen wir jetzt zuerst uns einmal kurz ansehen und dann können wir hineingehen in die Reform, in das, was der Hiskia dann getan hat. Also nach seiner inneren Haltung, wir finden das im Kapitel 29, Vers 6. Das sind hauptsächlich vier Stücke, die er herausgreift. Das erste, was er sagt, unsere Väter haben treulos gehandelt. Sie haben sich vergriffen. Sie hatten ja alle die Bibel, auch viel Unterweisung, nur in dieser gottlosen Zeit nicht. Sie kannten die Bücher Mose, das war ja ihr Heiligtum. Und sie wussten darin die Offenbarung, Gott ist ein Gott der Treue und Sondertrug. Und Gott ist in Treue seinem Volk begegnet und er wollte von seinem Volk auch wieder, dass die Treue zurückfließt zu ihm. Aber nein, in dieser Zeit hat man treulos gehandelt, hat sie vergriffen an der ganzen Offenbarung, die Gott gegeben hat. Aus der Treulosigkeit wird ein zweites, ein nächstes genannt. Sie haben getan, was böse ist in den Augen unseres Gottes. Es ist sehr wichtig, dass man beachtet, sie haben Böses getan in den Augen Gottes. Die Beurteilung Gottes ist immer eine andere als unsere Beurteilung. Wir meinen, viele Dinge würden gut sein. Im Lichte Gottes sieht es anders aus, in der Beurteilung Gottes sieht es auch oft anders aus. Sie haben getan, was böse ist in den Augen Jehovas, ihres Gottes. Ich habe an ein Wort gedacht aus dem Psalm 97. Die ihr den Herrn liebet, hasset das Böse. Das heißt also nicht, hasset den Bösen, sondern hasset das Böse. Das heißt, tretet von allem Bösen ab. Es ist ja eine ganz besondere Sache um das Böse in der Bibel. Vielleicht kennen wir alle die Worte Jesu. Aus dem Herzen gehen hervor böse Gedanken. Und wenn man die nachliest, wenn man keine göttliche Erleuchtung hat, meint man, das trifft auf mich nicht zu, bis Gott uns in sein Licht hineinnimmt. Die weitere Folge ist dann der inneren Haltung nach, sie haben ihn verlassen. Wenn man treulos zu Gott ist, wenn man geneigt ist, in dem Bösen gegenüber vor Gott zu sein, vor Gott zu leben, ist es eine Notwendigkeit, sie haben ihn verlassen. Man könnte wieder Kapitel 28 zur Rate nehmen, besonders Vers 23. Dann sieht man den Weg einer treulosen Weise, auch dieser Ahas Gott verlassen hat, wie er sich zu Göttern, die ihn geschlagen haben, hingewandt hat, dass sie ihm helfen. Da kommt noch ein viertes zu der inneren Haltung. Sie haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt. Sie haben ihr den Rücken zugekehrt. Wir finden es sehr oft in der Bibel, dass Gott sagt, suchet mein Angesicht. Und er erwartet dann von seinen Frommen, dass sie sagen, ja Herr, dein Angesicht suche ich. Und wer das tut, der weiß, wie schön es ist, in das Angesicht Gottes zu treten. Ich will mal drei Stücke nennen. Mit dem Angesicht Gottes ist unzertrennlich Freude verbunden. Psalm 16. Mit dem Angesicht Gottes ist unzertrennlich Frieden verbunden. Ja, mit dem Angesicht Gottes, jetzt Psalm 80 kommt es dreimal vor, Herr, lass dein Angesicht leuchten, so werden wir genesen, so werden wir errettet werden. Also eine wunderbare Begegnung mit dem Angesicht des Herrn. Neutestamentlich. Da haben wir die Ermunterung im Hebräerbrief Kapitel 10. Wir sollen nicht das Zusammenkommen in unserer Versammlung versäumen. Da kommt ein ernster Nachsitz, wie es bei etlichen Sitte ist. Wir merken, was einem Volk gilt, gilt auch einem Einzelnen. Das wäre jetzt also, was er nach der inneren Haltung genau festgestellt hat. Daraus ergibt sich dann die äußere Haltung. Das haben wir jetzt in Vers 7. Ich nenne auch wieder vier Punkte davon. Das erste, sie haben die Türen der Vorhalle verschlossen. Gott hat für sein Haus Türen gegeben. Und Türen gibt man, damit sie geöffnet werden, damit man durch die Tür eingeht. Wir sind alle durch eine geöffnete Tür auch in diesen Raum gekommen. Aber wenn man sich so innerlich und äußerlich von Gott wegwendet, ist es einfach eine notwendige Folge. Man schließt die Tür zu, wir gehen ja selbst nicht hinein, sagt er. Dann sollen die anderen auch nicht hineingehen. Sie brauchen nichts haben von diesem Gottesdienst, der dort angeboten wird. Wir kommen nochmal an die Tür. Ein weiteres. Sie haben auch die Lampen ausgelöscht. Also sind in das Innere hineingegangen, wo sie gar nicht hineingehen durften. Aber sie haben es getan und sie haben die Lampen ausgelöscht. Wir wissen alle, die Lampen, das Licht, stellt vor allen Dingen das Licht des Wortes Gottes dar. Wenn man tiefer forscht, sind die Lampen auch ein Bild für das prophetische Wort. Sie haben das alles ausgelöscht. Sie haben keinen Bedarf danach gehabt, dass Gott von seinem Licht Licht in ihre Herzen hineingibt. Und ein weiteres. Sie haben dem Gott Israels kein Räucherwerk geräuchert. Das gehörte zu jedem Gottesdienst dazu, dass in der gottgesetzten Weise auch immer wieder bei allen Opfern das Räucherwerk dargebracht wurde. Ich denke gerade an Offenbarung Kapitel 5. Da werden wir in den Himmelssaal hineingeführt. Da sind die 24 Ältesten, die vier lebendigen Wesen. Sie haben Trompeten und sie haben alle goldene Schalen. Auf ihnen ist Räucherwerk und dann heißt es, das sind die Gebete der Heiligen. Die Gebete der Heiligen. Wir sehen also, in den Augen Gottes haben die Gebete aller Heiligen einen hohen Wert. Die Gebete stehen eben zusammen mit dem Eintreten in das Heiligtum, in die Gegenwart Gottes. Kein Räucherwerk dargebracht, kein Gebet. Und Gott ist der Hörer der Gebete. Gott wartet auf die Gebete seiner Leute. Und da kommt noch ein viertes. Sie haben kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Gehörte alles zu der gottesdienstlichen Ordnung, dass sie in dieser Weise Gott nahen sollten in seinem Heiligtum. Für uns heißt das Brandopfer ein Wort der Hingabe. Gott möchte, wenn wir in seine Gegenwart treten, wenn wir ihn in seinem Heiligtum erleben und erkennen dürfen, dass wir dann unser Leben ihm hingeben. Ich denke immer wieder dran, wie uns in jungen Jahren gesagt wurde, Hingabe ist der Schlüssel für ein erfülltes Leben. Ohne Hingabe kann Gott uns keine tiefe Erfüllung geben. Also, das waren dann die Folgen aus der inneren Haltung nach außen. Und dann sagt er noch ein drittes, die Folgen. Nämlich wie Gott darauf geantwortet hat, wir lesen es in den Versen 8 und 9. Wäre der erste Punkt, der Zorn des Herrn ist über Juda und Jerusalem gekommen. Ja, manche fragen ja immer, darf Gott auch zürnen? Gott ist die Liebe. Ja, gerade weil er die Liebe ist, würde viel fehlen, wenn dann der Zorn Gottes nicht zu seiner Zeit da wäre. Aber wie gut, dass wir wissen, dass der Zorn Gottes nicht mit unserem menschlichen Zorn zu vergleichen ist. Darum wird uns gesagt, zürnet, und wie geht's weiter, und sündiget nicht. Dann würden wir im göttlichen Zorn stehen. Und das wäre ja gut. Aber wer bringt das fertig? Aber der Zorn des Herrn ist über Juda und Jerusalem gekommen. Man findet es zwar in der Geschichte Israels, dass durch die Propheten manchmal ein Gericht, ein Zorn Gottes angekündigt worden ist. Und dann lesen wir, dass irgendein frommer König oder ein Prophet vor den Herrn getreten ist in Buße für das ganze Volk. Und Gott hat dann noch einmal den Zorn zurückgestellt, hinausgestellt. Gott ist gnädig. Aber Gottes Zorn bewirkt etwas. Das sehen wir in wunderbarer Weise an dem Volk Israel. Ich habe einmal im Zusammenhang durch die Kapitel Jeremia 10 bis 12 durchgelesen und durchgearbeitet. Die Sünden Israels, die Gerichte Israels, das Kommen des Messias, die Heilung des Volkes. Und dann haben wir Jesaja Kapitel 12, 6 Verse. Das ist richtig ein Psalm, ein schönes Wort. Und gleich der erste Vers hat mir einen tiefen Eindruck gemacht. Das Erste, was das Volk, nachdem es zurechtgebracht ist, Gott dankt, Lobpreis darbringt, ja wofür? Jesaja 12. Sie danken, dass er zornig gewesen ist, dass Gott gezürnt hat, weil sie erkannt haben, dein Zorn hat ihn zurechtgebracht. Wir hätten vielleicht vermutet, sie würden als Erstes danken für die Errettung. Das kommt auch. Aber sie haben erkannt, das war der Weg Gottes mit uns, dass es in das Heil hineingegangen ist. Also der Zorn des Herrn ist über Juda und Jerusalem gekommen. Dann geht es weiter. Er hat sie hingegeben zur Misshandlung, zur Verwüstung, zum Gezisch. Er hat sie hingegeben. Das ist das Gericht Gottes. Gott kann ein ganzes Volk hingeben. Gott konnte einmal fast eine ganze Menschheit hingeben, bis auf wenige. Gott weiß zu handeln. Er hat sie hingegeben. Noch schlimmer ist es, die Bibel sagt, und das können wir wieder uns sagen lassen, manche haben sich selbst hingegeben seinem ungöttlichen Leben. Das kann man auch. Da kann Gott einem Menschen begegnet sein und irgendwie gibt es eine Umschaltung. Man gibt sich hin seinem falschen Leben. Aber ganz wunderbar, weniges steht im Epheserbrief, Kapitel 4, Kapitel 5, am Anfang gleich. Er selbst hat sich hingegeben. Er, der Sohn Gottes, dass uns das Heil wird. Aber wenn er ein Volk hingibt, wenn er einen Einzelnen hingibt, sicherlich zu dem Ziel, was wir gerade von Israel gesehen haben. Nun geht es noch weiter, ein weiterer Punkt, die Folgen. Unsere Väter sind durch das Schwert gefallen. Da braucht man nur wieder Kapitel 28 lesen. Da waren die Kriege mit den umliegenden Völkern. Da war Assyrien, da war Syrien, da war Edom, da war auch das Brudervolk. Unsere Väter sind durch das Schwert gefallen. Und wie schwer ist es für ein Volk, wenn die Väter fehlen? Die Alten unter uns wissen etwas von der ersten Zeit nach dem Kriege, wo so viele Väter gefehlt haben. Gefallen. Gefangenschaft. Väter haben gefehlt. Ein ernstes Gericht Gottes. Da kommt eins in den Sinn. Ich habe irgendwann vor Jahren einmal verschiedene Punkte aufgezählt, an denen man die Zeichen unserer Zeit erkennen kann. Da sagt danach ein Bruder, ich habe noch einen Punkt hinzugefügt. Ja, welchen? Er sagte, wir haben keine Väter mehr. War ein Wort zum Nachdenken. Man kann an ein Wort denken in der Bibel, 1. Korinther 4, 15. Wenn wir auch viele Erzieher haben, Pädagogen, so haben wir doch wenig Väter. Es ist so wichtig, auch im geistlichen Leben Väter zu haben. Ich sprach mit einem alten Bruder darüber, der sagte mir, du, wer geht es so? Wenn ich früher ein Problem hatte, ich wusste, ich kann zu dem gehen, ich kann zu jenem gehen, ich kriege eine Antwort. Wo gehe ich heute hin? Wo sind die Väter? Wir sehen, was Gott zu einem Volk sagt, kann er auch zu uns persönlich sagen. Nun kommt noch ein weiterer Punkt von den Folgen. Unsere Söhne, unsere Töchter, unsere Frauen sind in Gefangenschaft. Kann man alles in Kapitel 28 nachlesen. Gefangenschaft ist ein weites Wort. Ich war einmal bei einer Versammlung vom Schwarzen Kreuz. Die kümmert sich also um Gefangene. Dann ist mir das Wort, was ihr einem Gefangenen getan habt oder nicht getan habt, habt ihr mir getan. Ich dachte an das Wort aus Hebräer 13, Gedenke der Gefangenen. Und bin einmal der ganzen Gefangenschaft der Bibel nachgegangen. Angefangen von der Kriegsgefangenschaft, in der ich auch was mitbekommen habe, über Gefängnisse und so weiter und so weiter. Auch Gefängnisse oben von Mächten und so weiter. Überall Gefängnisse, Gedenke der Gefangenen. Aber eine ganz schlimme Gefangenschaft war für mich dann doch bei diesem Studium die Gefangenschaft der Sünde. Manche hat das schwer durchlitten, diese Gefangenschaft der Sünde, aus der Gefangenschaft herauszukommen, befreit zu werden durch einen, der stärker ist, nämlich Jesus, den Sohn Gottes. Da gibt es ein schönes Wort auch bei dem Jehiskia in Kapitel 30, der Vers 9. Da sagt Jehiskia seinem Volk in einer bestimmten Lage: Wenn ihr zu dem Herrn umkehret, so werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit finden vor denen, die sie gefangen weggeführt haben, und in dieses Land zurückkehren. Denn gnädig und barmherzig ist der Herr, euer Gott, und er wird das Angesicht nicht von euch abwenden, wenn ihr zu ihm umkehret. Vers 9, am Anfang Umkehr, am Schluss Umkehr. Und in diesem Vers die wunderbare Zusage, der Herr will zurückbringen, wenn wir umkehren. Ich dachte, das ist auch ein Wort für Väter und für Mütter, die irgendwie Not haben über ihre Kinder. Wenn wir zum Herrn umkehren, der Herr vermag zu antworten. Also das war nun das, was Hiskia angetroffen hat, als er die Regierung von seinem verstorbenen Vater Ahas übernommen hat. Drei Hauptpunkte. Er stellt fest, wie war es nach der inneren Haltung? Wie hat sich diese Haltung nach außen hin gezeigt? Und das Dritte, die Folgen, die sich daraus ergeben haben. Wenn wir die Lage, wenn man also die Lage richtig und klar erkannt hat, kann man doch ein richtiges Konzept aufstellen, kann eine richtige Handlung vornehmen. Oder wie manche sagen, kann man zur Therapie schreiten. Und die wollen wir uns jetzt kurz ansehen. Ich habe einige Punkte in kleinen Unterpunkten. Das erste habe ich genannt, den Auftakt. Was hat er getan, der Jehiskia? Wir lesen es in den Versen 3 bis 5. Das erste, er öffnete die Türen des Hauses des Herrn und besserte sie aus. Aha. Der Vater hat die Türen zugenagelt. Der Sohn eröffnet die Türen. Geöffnet ist für dich ein Tor. Wir dürfen eintreten. Wir denken an das wunderbare Wort, das der Herr gesagt hat. Ich bin die Tür. Und wer durch mich eingeht. Tür ist ein wunderbares Wort. Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt der Herr, der Gemeinde in Laodicea, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und werde das Mahl mit ihm feiern. Ein Künstler, ein Maler, hat dieses Wort einmal sehr bewegt und er hat dazu ein Bild gemalt. Den Herrn an der Tür. Und hinter den anderen, der die Tür dann auftun sollte. Und wie das Bild fertig war, hat es einem seiner Freunde gezeigt. Und er guckte sich's an und sagte, na ja, ihr Künstler, ihr seid keine praktischen Leute. Warum? Du hast doch die Türklinke vergessen. Sagt er, nein, ich habe sie nicht vergessen. Der Herr klopft an. Auftun musst du von innen. Du musst durch die Tür durchgehen. Der Herr steht da, ruft, klopft an, komm. Und nun gilt es auch zu kommen. Die Tür ist geöffnet. Ein herrliches Wort. Auch für uns. Dann heißt es weiter, er ließ die Priester und die Leviten kommen. Es ging ja darum, dass das Haus Gottes gereinigt wird. Das volle, man muss man Kapitel 28 lesen, volle Unrat gewesen ist. Und dann müssen die Priester und die Leviten kommen. Und dann ein drittes. Hiskia sprach zu ihnen, heiliget euch. Auch habe ich gedacht, das ist schön von Hiskia. Er hat nicht leicht gesagt, nur er war in der Arbeit, ihr lieben Leute. Wir haben viel zu tun. Nein, hat als erstes gesagt, heiliget euch. Und wir mögen vielleicht an ein Wort denken aus den Propheten, Jesaja. Heiliget euch, reiniget euch, die ihr die Geräte des Herrn traget. Gott braucht für diesen Dienst heilige Leute. Heiliget euch. Und dann kommt erst das Nächste, was wir vielleicht als erstes erwartet hätten. Heiliget das Haus des Herrn und bringet den ganzen Unrat, die ganze Unreinigkeit hinaus. Wir wissen, dass die Gemeinde Gottes als das Haus Gottes bezeichnet wird. Und ich glaube, Gott möchte auch, dass wir so manchen Unrat aus dem Hause Gottes hinaus tun. Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Darum auch dieses feine Wort von Hiskia, heiliget euch. Und dann heiliget das Haus des Herrn. Nun kommt die Ausführung, das lesen wir dann in den Versen 15 bis 16. Er hat also nun die Priester und die Leviten, die in seiner Nähe waren, in der Nähe Jerusalems, gerufen. Und die haben nun ihre ganzen Brüder, die da und dort gewohnt haben, zusammengerufen. Und dann lesen wir als erstes, sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich. Aha, so hat es ihnen der König ja gesagt. Heiliget euch. Vielleicht den Älteren unter uns wird es noch bekannt sein. Mag ca. 150 Jahre her sein. Da gab es in England, glaube ich, Keswick war der Ort, besondere Heiligungsversammlungen. Und da ging ein mächtiger Ausfluss von diesem Ort, von diesen Heiligungsversammlungen, in das ganze christliche Volk hinein. Viele führende Brüder von Deutschland sind damals auch immer hingereist, um daran teilzunehmen. Und es floss viel Segen. Aber dann habe ich weitergelesen, je länger das dauerte, dann wurde alles gesetzlich. Freier Fluss. Der Herr sagt, ich bin heilig, du sollst auch heilig sein. Und dann denken wir an die Worte unseres Herrn, wie er so freundlich gesagt hat, ich heilige mich selbst für euch, damit auch ihr Geheiligte seid in Wahrheit. Also sie versammelten ihre Brüder. Das erste, sie heiligten sich. Und das zweite, sie heiligten sich, um das Haus des Herrn zu reinigen. Ach ja, wir mögen an 2. Korinther 6 denken. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis und was wir alles noch so in Erinnerung haben, was im Blick auf die Gemeinde Gottes gesagt ist. Sie kamen, um das Haus des Herrn zu reinigen. Nun finden wir als weiteres, Eine schöne göttliche Zusammenarbeit. Da werden zuerst die Priester genannt. Die Priester gingen in das Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen, und brachten alle Unreinigkeit in den Hof des Hauses des Herrn. Die Priester gingen hinein, so wie es angeordnet war, so wie es ihnen Mose geboten hat im Auftrag Gottes. Er hat aus dem Geschlecht der Leviten das Haus des Aaron erwählt und seine Söhne und daraus das hohe priesterliche Geschlecht für das ganze Volk. Und die Priester hatten den Dienst im Heiligtum. Wir kennen vielleicht die Geschichte einige Kapitel zuvor. Da lesen wir von dem König Usija, wohl ein ganz prächtiger Mann. Er hatte wunderbare Erfindungen, die für das Volk sehr nützlich waren. Nebenbei war er noch ein König, der die Landwirtschaft liebte. Und die Bibel sagt, für ein Volk ist es gut, einen solchen König zu haben. Aber irgendwann ist ihm alles zu sehr ins Gemüt gestiegen. Und dann nahm er ein Räucherfass und dann ging er in das Innere des Hauses des Herrn, also in das Heiligtum, und wollte räuchern. Da ist der Hohepriester gleich aufgestanden. Und nicht nur der Hohepriester allein, 80 Priester mit ihm, alles wackere Männer, sagt die Bibel, und sagten: König, das ist dir nicht gestattet. Da wollte der König auftrumpfen. Und was kam? Gott hat ihn geschlagen, der Aussatz brach an der Stirn aus. Da ging er von allein aus dem Heiligtum. Wir sehen, Gott achtet darauf, dass göttliche Ordnungen immer wieder eingehalten werden. Das andere war dann die Leviten. Sie wussten, was ihre Arbeit ist. Sie nahmen alles auf, was die hohen Priester und die Priester herausgetragen hatten, und sie brachten es an den Bach Kidron. So ging dann alles den Bach hinunter, wie wir so schön sagt. Aber wir denken dann an Golgatha, dass alle Verfehlung, alle Schuld an den richtigen Ort gebracht wird, nach Golgatha. Als alles geschehen ist, kommt nun der Bericht von all diesen Priestern an den König Hiskia über die Herstellung. Wir lesen das in Versen 18 und 19. Als erstes, sie können mit Freude und einem gewissen Stolz sagen: Wir haben das ganze Haus des Herrn gereinigt. Alles Ungöttliche, alles, was nicht von Gott her ist, das haben wir hinausgetan. Das ganze Haus des Herrn ist gereinigt. Wir mögen vielleicht denken an ein Wort, das Paulus der Gemeinde geschrieben hat, 1. Timotheus 3,15. Wisset ihr nicht, wie ihr euch im Hause Gottes zu verhalten habt? Wir sollten wissen, wie unser Verhalten im Hause Gottes ist. Das Haus Gottes ist rein und heilig, so sollte unser Leben und unser Dienst sein. Also, sie haben das ganze Haus des Herrn gereinigt und nun bringen sie eine kleine Aufgliederung. Als erstes sagen sie den Brandopferaltar und alle seine Geräte, dann den Tisch der Schichtbrote und alle seine Geräte und dann alle Geräte, die entweiht waren, die haben wir hergerichtet, geheiligt. Sie sind vor dem Altar des Herrn im Heiligtum. Hier haben wir die Aufzählung. Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Und wir dürfen auch wieder einen Blick auf unser eigenes Leben werfen. Das haben wir schon oft gehört, wie diese Stiftshütte, das Zelt der Zusammenkunft, verglichen worden ist und verglichen wird mit unserem Leben. Vorhof, unser Leib. Bein und Arm, alles Äußere, der Vorhof. Und wir denken an ein Wort, das Gott auch uns sagt: den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und das reinste Wasser wird immer wieder das Wort Gottes sein. Wir kennen es ja, was der Herr gesagt hat: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Dann kommt das Heiligtum, die Seele.
Schrift sagt uns, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 22, dass wir unsere Seelen gereinigt haben im Gehorsam gegen die Wahrheit, und der Ertrag heißt dann ungeheuchelte, ungefärbte Bruderliebe. Das Allerheiligste, der Geist. Und Paulus schreibt es an die Korinther: Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so lasst uns selbst uns reinigen von allen Befleckungen, auch im Geist. Das ist also eine herrliche Botschaft, die nun Hiskia von seinen Leuten bekommt: das ganze Haus des Herrn gereinigt. Brandopferaltar, Schichtbrote, alle Geräte, die vor dem Altar des Herrn sind. Und dann kommt ein viertes. Das haben wir in den Versen 20 bis 30. Ich habe eine Überschrift geschrieben: die Darbringung und die Anbetung. Nachdem alles gerichtet ist, nach dem Herzen, nach dem Willen Gottes, ist nun ganz natürlich, dass wieder Gottesdienst dargebracht wird. Was finden wir als erstes? Vers 21. Sie bringen das Sündopfer dar. Das Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda. Ich finde das ganz treffend. Als erstes das Sündopfer. Wir denken an unser Evangelium. Was sagt Paulus? Als ich zu euch kam, ich wollte nichts anderes wissen als erstes, als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Ihn gestorben für unsere Sünde. Das erste ist immer die Frage der Schuld, der Sünde. Die wird gereinigt und die ist gereinigt im Blut des Herrn. Dann lesen wir Vers 27, ich greife es nur heraus. Sie bringen das Brandopfer auf dem Altar dar. Wir sagten das schon im ersten Teil. Brandopfer, ein Bild, ein Symbol für unsere Hingabe. Wenn der Herr uns die Schuld, die Sünde vergeben hat, dann ist es ein ganz natürlicher Vorgang, dass wir dann in der Hingabe zu ihm stehen und dass wir das dann in diesem Opfer, das wir dem Herrn bringen, dann auch zum Ausdruck bringen. Und gleich im gleichen Vers haben wir eine wunderbare Wirkung, wenn man das Brandopfer dem Herrn darbringt, seine Hingabe. Da heißt es: als das Brandopfer anfing, begann der Lobgesang des Herrn und die Trompeten. Ja, das ist wahr, Geschwister. Immer in dem Maße, wie ein Mensch sich dem Herrn hingibt, in einer Hingabe an den Herrn steht, dann öffnet der Herr auch das Herz, dass dieser Lobgesang des Herrn in unserem Leben ist. Vielleicht ist das ein Mangel unserer Zeit. Früher gab es in allen Versammlungen Gebetsstunden. Sie sind sehr wenig geworden. Mag damit zusammenhängen, liebe Geschwister. Und wenn der innere Gottesdienst bei uns hergestellt wird, dann wird es auch so sein wie hier. Bei dem Brandopfer fängt dann an der Lobgesang. Und dann kommt Vers 30, so schön: der König und alle neigten sich und beteten an. Welch eine schöne Einheit für ein ganzes Volk. Und wenn wir es jetzt wieder auf uns, die Gemeinde, übertragen, was wäre das schön, diese wunderbare Einheit in der Gemeinde Gottes. Wenn Gott ein solches Werk auch in unserer Mitte hat, dass es so sei, wie es hier heißt: der König und alle, sie neigten sich vor dem Herrn und sie beteten an. Und wir kennen die Worte, die der Herr Jesus uns gesagt hat: der Vater sucht solche als seine Anbeter. Er sucht sie. Vielleicht gibt es ihre nicht allzu viele. Und dann haben wir noch einen fünften Punkt, das ist dann der letzte. Den finden wir dann in Versen 31 bis 36. Da haben wir drüber geschrieben, der Ausklang. Als erstes sagt nun der König Hiskia zu ihnen:
Nun habt ihr euch Gott geweiht.
Ach, das ist schön.
Wenn Gott uns das sagen kann, du hast dich ja mir geweiht. Henoch, unser Vorbild für die Entrückung, war ein Gottgeweihter. Nun habt ihr euch Gott geweiht. Und dann diese wunderbare Feststellung, so wurde der Dienst des Hauses des Herrn eingerichtet. Damals im Alten Bund, Sündopfer, Brandopfer, Lobgesang, Anbetung, die Neigung vor dem Herrn. Der Dienst war wieder eingerichtet. Und wie steht es um den Dienst in der Gemeinde Gottes? Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt für den Dienst der Gemeinde Gottes, ich will das lesen, das steht in Epheser 4. Vielleicht von Vers 11 an. Er hat dir einen gegeben, er gibt Gott. Als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Nun kommt es. Erstens, zur Vollendung der Heiligen. Vollendung ist nicht gut übersetzt. Das Wort heißt Zurüstung in der neueren Übersetzung von Elberfeld. Eigentlich ist es ein medizinischer Ausdruck, heißt zur Einringung der Heiligen, dass die Heiligen eingeringt werden zum rechten Dienst. Da kommt nämlich gleich als nächstes. Zweitens, für das Werk des Dienstes. Werk des Dienstes innerhalb der Gemeinde Gottes. Wozu? Drittens, für die Auferbauung des Leibes Christi. Ach ja, wo finden wir noch die Botschaft da und dort, Auferbauung des Leibes Christi. Wird er nicht mehr und mehr unbekannt, der Leib Christi? Die Schar der Menschen, die Gott herausgerufen hat aus dieser Welt, die er seinem Sohn gegeben hat, er das Haupt, wie seine Glieder, der Leib Christi. Das vierte, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens. Wäre ein schönes Ziel. Einheit des Glaubens. Übrigens, Einheit kommt zweimal vor, im gleichen Kapitel, Vers 3. Einheit des Geistes, die ist da. Die braucht man nur bewahren. Aber zu der Einheit des Glaubens, zu der sollen wir hingelangen. Das fünfte, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. In ihm ist das Leben, in seiner ganzen Fülle. Das sechste, zu dem Erwachsenen, zu dem ausgereiften Manne. Das siebte, zu dem Vollmaß des Vollwuchses der Fülle des Christus. Das sind göttliche Gedanken. Da wurde der Dienst des Hauses des Herrn eingerichtet. Ja, wie heißt es bei Jeschia weiter? Ein weiterer Punkt im Ausklang. Jeschia und das ganze Volk freuten sich über das, was Gott dem Volke bereitet hatte. Alle freuten sich. Aber nun heißt es so schön, was Gott dem Volke bereitet hatte. War es nicht der Jeschia? Ja, was hätte er tun können, der Jeschia, wenn Gott ihm nicht die Gnade, den Segen, den Auftrag und die Vollmacht gegeben hätte? Sie freuten sich über das, was Gott dem Volke bereitet hatte. Und noch ein letzter Punkt, das ist der letzte Satz von diesem Kapitel 29. Denn die Sache war plötzlich geschehen. Ach, das ist schön. Plötzlich. Da hat doch dieser Ahas, der Vater von dem Jeschia, 16 Jahre in ungöttlicher Weise viel, viel Schaden, viel, viel Not über das ganze Volk gebracht. Wie mögen sie, die Frommen, die noch geblieben sind, in den 16 Jahren geseufzt und gestöhnt haben. Aber nun in dieser Freude, was sagen sie? Plötzlich, plötzlich ist es geschehen. Und von diesem plötzlich, Maleachi 3, Vers 1, Da wartet das Volk Israel schon so lange auf die Ankunft des Messias. Und da heißt es doch mal bei Maleachi 3, Vers 1. Und plötzlich steht der Verheißene, der Gesalbte, vor dem Tempel. Er kommt ganz plötzlich. Und ich glaube, das wird auch für die Gemeinde Gottes geschehen. Plötzlich wird es sein, dass der Herr kommt und wir zum Herrn hingerückt werden, in die Wolken, in die Luft, um bei dem Herrn zu sein alle Zeit. Und das soll dann für morgen früh in Anregung von diesem Wort her unsere Betrachtung sein.